Deutschlandradio Kultur. Kakadu. Infotag.
Mit Rike und heute mit einer Sendung rund um das Thema Zeit und Uhren. Denkt mal an heute Morgen, als ihr so schön geschlummert habt, nach dem Wochenende so gemütlich im Bettchen und dann... Wah.
Aufstehen! Steh nicht auf, du Schlafmütze. Der Wecker hat geklingelt. Steh nicht auf!
Ist das nicht ein ätzendes Geräusch? Ich meine jetzt nicht die kleine Schwester, aber dieser Piepwecker. Heute im Kakadu klären wir, wie es denn zu dieser schrecklichen Erfindung Wecker kommen konnte. Und wir stellen uns auf den Bahnhof München. Und zwar ungefähr im Jahr 1870. Und jetzt passt mal auf.
Warten, 11 Uhr? Wieso fährt der Zug nicht pünktlich ab?
Ja, Mai, wir haben doch nur 7 Minuten Zeit.
7 Minuten? Meine Uhr zeigt Punkt 11.
Sie sind aber nicht von da.
Nee, ich komme aus Berlin.
Aha, ein Preuße also. Ja, Mai, da habt ihr diese depperte Berliner Zeit. Die ist halt 7 Minuten vor unserer. Wir richten uns da nach der Münchner Ortszeit.
Ist das nicht verrückt? Früher gingen die Uhren in Deutschland tatsächlich verschieden. Was für ein Chaos! Wie es geregelt wurde und warum auch noch die sogenannte Sommerzeit eingeführt wurde, das hört ihr heute. Und warum unsere Erde von Zeit beschließt zu beben, also Erdbeben zu veranstalten, auch das klären wir heute im Kakadu Infotag. Wofür wir auch ein bisschen Zeit haben jetzt ist Musik.
Ich bin morgens immer müde.
Ja, das ist mein Lied. Die Berliner Band Lang war das mit ihrer Version von Morgens immer müde. Es gibt natürlich, wissen wir, die Eulen und die Lerchen, also die Nachtmenschen und die Frühaufsteher. Aber es kann mir eigentlich trotzdem keiner erzählen, auch kein Frühaufsteher, dass er gern vom Wecker geweckt wird. Wer hat dieses fiese Maschinchen eigentlich erfunden? Christina Dumas wollte das wissen und hat im Deutschen Museum in München nachgeforscht. In Sachen Wecker, über den sich ja Annalena zum Beispiel regelmäßig ärgert.
Dieses Geräusch mag ich überhaupt nicht, weil in der Früh weiß ich dann genau, dass ich aufstehen muss. Meine Schwester sagt dann immer aufstehen, aufstehen und ich dann immer die Erste, die das sagt, dann bin ich auch noch sehr oft müde.
Aufstehen! Steh nicht auf, du Schlafmütze. Der Wecker hat geklingelt. Steh nicht auf, du Schlafmütze.
Und der Schultag beginnt. Wem haben wir denn diese Erfindung zu verdanken? Christian Sicker vom Deutschen Museum leitet die Abteilung Zeitmessung. Er kennt sich besonders gut mit Uhren aus und er zeigt uns ein Bild mit einem der ersten Wecker.
Da sieht man eine Kerze, die steht in einem großen Kerzenständer und in der Kerze steckt an einer Stelle ein langer Nagel.
Das zeigt eine Kerzenuhr und die Kerze brennt ja ab im Laufe der Zeit. Wenn die nämlich im bestimmten Bereich abgebrannt ist, dann löst sich so ein kleiner Nagel und dann beginnt eine Glocke zu bimmeln.
Der Nagel fällt herunter, eine Metallkette löst sich und zieht an einer Glocke. Und diese bimmelt. Ein Wecker aus dem Mittelalter.
Das ist also schon sowas wie ein ganz früher Wecker eigentlich. Das wurde im Kloster benutzt und man hat damit die Gebetszeiten zum Beispiel bemessen.
Wer diesen Kerzenwecker erfunden hat, weiß man nicht. Vielleicht ein Mönch oder eine Nonne? Vorstellen kann man sich den Kerzenwecker eigentlich auch nur in der Kirche oder im Kloster. Der Vorgänger des kleinen mechanischen Weckers, der bei dem einen oder anderen neben dem Bett steht, ist die Räderuhr. Räderuhren sind Uhren, die aus verschiedenen Rädchen gebaut sind. An einer Kette oder Schnur hängt ein Gewicht. Lässt man das Gewicht los, dann sinkt es nach unten und bringt eine kleine Achse, die im Uhrgehäuse steckt, zu einer Drehung. Kleine Zahnräder geben diese Drehung wiederum weiter. So können sich die Minuten- und Stundenzeiger bewegen. Räderuhren hingen damals in Kirchen, Rathäusern oder sehr vornehmen Wohnungen. Diese Räderuhren konnte man auch so einstellen, dass sie wie ein Wecker funktionierten und läuteten. Seit dem 14. Jahrhundert, also seit ungefähr 700 Jahren, kann man sich von diesen Räderuhren auch wecken lassen.
Es war nicht ein reiner Wecker, sondern es war eine Zusatzfunktion, die dann noch mit eingebaut wurde. Es gab diese Räderuhren, die in der guten Stube hingen. Also das waren auch Stücke, die man durchaus hergezeigt hat. Kunstobjekte, mit denen man nach außen auch geglänzt hat.
Mit so einer Räderuhr an der Wand konnte man ordentlich angeben, denn sie waren sehr teuer. Sie wurden nämlich mit der Hand vom Uhrmacher angefertigt und nur die allerwenigsten Menschen konnten sich damals eine Uhr in ihrem Haus auch leisten.
Ich habe mal so eine Kirchturmuhr gesehen, von innen. Da gibt es mehrere Räder, die sind ganz, ganz groß. Und ich glaube schon, dass das früher sehr teuer war.
Das einfache Volk hatte gar keine Uhr und auch sehr lange keinen Wecker. Vielleicht brauchte man so etwas auch gar nicht, denn die meisten Menschen hatten noch nicht so viele Termine wie wir heute. Die Menschen lebten mehr nach dem Licht und richteten sich nach den natürlichen Geräuschen. Der moderne mechanische Wecker, den sich jeder leisten konnte, der kam erst viel später auf. Vor ungefähr 150 Jahren wurde er für die Menschen erschwinglich. Denn seit der Industrialisierung, so nennt man die Zeit, als immer mehr Fabriken gebaut wurden, konnte man das Uhrwerk, also die vielen kleinen Rädchen, die ein mechanischer Wecker braucht, auch am Fließband herstellen. Das war viel günstiger als die Handarbeit beim Uhrmacher. Und gebraucht wurde der Wecker auch immer öfter.
Man muss sich vorstellen, dass erst dann wirklich wichtig war, dass alle pünktlich in die Fabrik kommen, wenn sie irgendwelche Produktionsabläufe haben, die rechtzeitig anlaufen müssen. Erst dann ist es natürlich wichtig, dass die Züge pünktlich abfahren, dass die Leute rechtzeitig zum Zug kommen. Und erst mit dieser Vernetzung der Welt und mit der Industrialisierung ist dann eigentlich die Notwendigkeit so gestiegen für den Wecker. Und gleichzeitig ist der Wecker dann auch günstiger geworden.
Weil man ihn eben in großen Stückzahlen herstellen konnte. Heute gibt es Elektrowecker, die heulen und surren. Es gibt noch die alten mechanischen Wecker, die man aufziehen muss und die dann bimmeln. Oder man kann sich auch von einem Weckdienst anrufen und sich über das Telefon wecken lassen.
Also ich finde es sehr schön ohne Wecker, weil dann kann man einfach aufstehen, wann man will.
Ja, im Urlaub dann. Christina Dumas war das über die Erfindung des Weckers ein grässliches Ding, ein wichtiges Ding. Ihr seid beim Kakadu im Deutschlandradio Kultur.
Hallo? Na, Tiger? Hm? Was hältst du von der Uhr, die ich auf dem Flohmarkt gekauft habe?
Boah, die ist aber groß.
Ja, eine Standuhr.
Ist die nicht sehr laut?
Nö, überhaupt nicht.
Ja, aber solche Uhren ticken normalerweise ziemlich laut. Und alle Viertelstunde hört man einen Gong.
Was? Also bei der nicht.
Das ist aber seltsam.
Was denn?
Seit ich hingucke, hat sich keiner der Zeiger auch nur ein kleines Stückchen bewegt. Hast du die mal aufgezogen?
Ja, aber sicher doch.
Dann ist die Uhr kaputt.
Na, Quatsch, Unsinn, wie kommst du denn darauf?
Na, weil sie steht.
Ja, klar, das ist ja auch eine Standuhr.
Musik von der CD Kindischer Ozean, das war die fröhliche Eintagsfliege Joe. Und wo die ja so mit dem Zählen von ganzen Tagen beschäftigt ist, da kümmert sie natürlich relativ wenig, ob es jetzt eine Stunde früher oder eine Stunde später ist. Aber uns Menschen geht das im Alltag doch eine ganze Menge an, ob es nämlich abends schon noch ja, oder schon dunkel wird oder noch hell ist oder nicht mehr ganz so lange. Und wir drehen ja in Europa auch immer ein bisschen an der Zeitschraube rum und stellen zweimal im Jahr tatsächlich die Uhren. Jetzt zum Beispiel leben wir gerade in der sogenannten Sommerzeit. Jetzt ist es gleich 15.18 Uhr. Im Winter war es jetzt zur Kakadu-Zeit eigentlich 14.18 Uhr. Gestern, vor 100 Jahren, hat das ganze Verwirrspiel mit der sogenannten Sommerzeit angefangen. Im Ersten Weltkrieg nämlich. Warum genau? Das weiß Annette Besler und auch, warum die Deutschen früher echt nicht ganz richtig getickt haben. Also in Sachen Uhrzeit. Das war nämlich überall ganz verschieden.
Noch vor etwa 130 Jahren hatte jeder Ort in diesem Land seine eigene Zeit. Und die orientierte sich am Stand der Sonne. Es galt die Regel:
Mittag ist dann, wenn die Sonne ihren höchsten Punkt erreicht hat.
Das klingt ja ganz logisch.
Ist es auch, jedenfalls solange man sich nicht vom Fleck bewegt. Doch als die Menschen anfingen, viel im Land umherzureisen, zum Beispiel von der Nordseeküste ins südliche Bayern, da bemerkten sie plötzlich Zeitunterschiede. Denn die Sonne steht im Norden und Süden nun mal zu unterschiedlichen Zeiten an ihrem höchsten Punkt.
Warten, 11 Uhr? Wieso fährt der Zug nicht pünktlich ab?
Ja, Mai, wir haben doch nur 7 Minuten Zeit.
7 Minuten? Meine Uhr zeigt Punkt 11.
Sie sind aber nicht von da.
Nee, ich komme aus Berlin.
Aha, ein Preuße also. Ja, Mai, da habt ihr diese depperte Berliner Zeit. Die ist halt 7 Minuten vor unserer. Wir richten uns da nach der Münchner Ortszeit.
Was für ein Durcheinander.
Ja, mei.
Je mehr Eisenbahnen durch das damalige Deutsche Reich fuhren, umso wichtiger wurde es, dass die Sache mit der Zeit geregelt wurde. Und siehe da. 1893, das war, als Deutschland noch einen Kaiser hatte, wurde im ganzen Land eine gemeinsame Zeit eingeführt. Endlich tickten die Uhren von Nord bis Süd im Gleichklang und die Züge fuhren überall pünktlich ab.
Na, das wurde aber eine Zeit.
Doch dann brach der Erste Weltkrieg los. Ein mörderischer Krieg, der 10 Millionen Menschen das Leben kostete. Und das Deutsche Kaiserreich war mittendrin und dabei. Das war 1914. Das Leben zu dieser Zeit war für alle Menschen sehr schwer. Lebensmittel wurden knapp, weil alle Vorräte für die Soldaten an der Front gebraucht wurden. Knapp wurde auch die Kohle zum Heizen. Dann fehlten bald Petroleum und Gas, mit denen man damals Lampen betrieb. Und so wurde es immer dunkler und immer mehr Straßenlaternen in den Städten erloschen.
Meine Güte, ist das schon mal hier, zum Fürsten geradezu. Früher strahlte diese prächtige Straße am Abend so wunderbar. Aber jetzt, es ist Krieg, dieser verdammte Krieg.
Da muss doch was passieren.
Und das, was dann passierte, war eine Verordnung.
Der 1. Mai 1916 beginnt am 30. April 1916, nachmittags 11 Uhr, nach der gegenwärtigen Zeitrechnung. Der 30. September 1916 endet eine Stunde nach Mitternacht im Sinne dieser Verordnung.
Und was soll das nun heißen?
Sommerzeit. Mitten im Ersten Weltkrieg wurde die Sommerzeit eingeführt. In Deutschland und gleich auch in Österreich. Genau 100 Jahre ist das nun her. So seltsam das klingt, es machte Sinn. Vor allem in den Augen der Militärs, die diesen gnadenlosen Krieg organisierten. Für sie zählte bei der Sommerzeit das reichlich vorhandene und kostenlose Tageslicht, das man nun besser nutzen konnte. Zumindest vom Frühjahr bis zum Herbst. Das sparte Kohle, Gas und Petroleum. Vor allem in den Fabriken, in denen immer neue Waffen und Kriegsgeräte hergestellt wurden. Dass diese Idee der Deutschen nicht dumm war, merkten auch die Kriegsgegner sehr schnell. Nur wenige Monate später führten auch sie die Sommerzeit ein.
Uhren verstellen, um länger arbeiten zu können. Annette Bäßler war das mit einem Kalenderblatt, denn vorgestern, vor 100 Jahren, wurden zum ersten Mal in Deutschland die Uhren umgestellt und die Sommerzeit eingeführt, aus eigentlich hässlichen Gründen. Später wurde sie auch mal wieder abgeschafft, die Sommerzeit, dann wieder eingeführt. Jetzt gilt sie einheitlich in ganz Europa und vielleicht wird sie ja auch einheitlich mal wieder abgewählt, denn viele Menschen sagen ja auch, dass sie mit ihrem Schlafrhythmus immer ganz schön durcheinander kommen. Ob Sommer oder Winter, den Kakadu gibt's in der Woche pünktlich um 3 und gleich klären wir, wann dann eigentlich immer ein Erdbeben entsteht. Denn die scheinen ja auch regelmäßig zu kommen, leider. Aber wie tickt denn so eine Erdbebenuhr eigentlich? Das hören wir gleich. Vorher gibt's Musik aus der letzten Staffel der Sendung Dein Song. Hier kommt Maitreya. Ins Finale ist sie nicht gekommen, aber hey, sie hat's in den Kakadu geschafft. Ins Radio. Hier ist ihr Song Melody of Life. Naja, ist doch ein Ohrwurm. Musik von der CD zur letzten Staffel von Dein Song. Das war Maitreya mit ihrem Lied Melody of Life in der Ibiza-Variante. Ihr wisst ja vielleicht, auf der Insel Ibiza, oder wir Deutschen sagen eben gern Ibiza, da gibt's immer das Komponistencamp von Dein Song. Da wird dann an den Liedern tüchtig geprobt und gefeilt und das Ganze ganz schön luftig in der Sonne und unter Palmen. Nicht immer da, wo Sonne und Palmen so das leichte Leben versprechen, bleibt es so unbeschwert. Was immer wieder in unserem Leben mal reinbrechen kann in so eine vermeintliche Idylle, ist eine Naturkatastrophe und eine, von der wir regelmäßig hören, ist, wenn die Erde bebt. Auf Ibiza tut sie das eher nicht oder nur unmerklich. Aber warum tut sie das denn überhaupt? Warum haben wir immer wieder Erdbebenmeldungen, auch in unseren Kakadu-Nachrichten, gerade vor 2 Wochen zum Beispiel, das Erdbeben in Ecuador? Kakadu-Reporter Klaus Lokschen hat jetzt Fakten für euch. Und manches wisst ihr ja auch schon richtig gut, denn Erdbeben haben damit zu tun, wie unsere Erde gebaut ist.
Ganz unten ist ja so eine Kruste halt, so wie beim Apfel, die Schale halt. Darunter entsteht es halt das Erdbeben und dann zittert halt die Erdkruste und dann entsteht halt so ein Erdbeben.
Es gibt ja den Erdkern und dann gibt es da ja mehrere Schichten Erde und ganz oben, da ist diese Erdschicht und manchmal dehnt die sich auch auseinander und dann, wenn die halt gegeneinander kracht, dann gibt es auch ein Erdbeben.
So sehen Vincent und Luise das mit der Entstehung von Erdstößen.
Die Oberfläche der Erde ist letztendlich ständig in Bewegung. Es gibt die großen Platten, Nordamerika, Eurasien, Afrika. Und die bewegen sich alle etwas aufeinander zu oder voneinander weg. Und an den Grenzen, wo diese Platten aneinander stoßen, kommt es dann daher zu Verhakungen. Und es bauen sich große Spannungen auf. Und wenn die sich plötzlich lösen, dann kommt es zu einem Erdbeben.
Erklärt Frederik Thielmann vom Geoforschungszentrum in Potsdam. Als Seismologieprofessor ist er Experte für die Entstehung von Erdbeben. Knapp 10 dieser großen Platten gibt es auf der Erde, sagt er, ungefähr so viele wie auch Kontinente. Und dann noch etliche Mikroplatten. In seinem Büro zeigt eine große Weltkarte die Plattengrenzen. Genau an diesen Linien sind, wie auf eine Schnur gefädelt, hunderte von roten Punkten zu sehen. Jede Farbmarke stellt ein Epizentrum dar. So heißen die Orte, von denen die Erschütterungen ausgehen. Was genau im Untergrund abläuft, kann man sich so vorstellen.
Wenn man eine große Kiste verschieben will und drückt da kräftig gegen, und am Anfang bewegt sich gar nichts, aber irgendwann löst sie sich und bewegt sich dann mit einem Ruck von der Stelle. Und so ähnlich ist es bei Erdbeben auch. Der Druck muss sich über lange Zeiten aufbauen, manchmal hunderte von Jahren, manchmal sogar tausende von Jahren, und löst sich dann innerhalb von wenigen Sekunden.
Mal mehr, mal weniger stark. Je nachdem, wie viel Spannung sich im Erdinnern abbaut. Brechen Plattengrenzen über große Flächen hinweg, ist die dabei frei werdende Energie groß. Hunderte von Seismographen überall auf der Welt registrieren das Maß der Erschütterung. Und wie bei den Schulnoten mit der Skala von 1 bis 6 werden auch hier unterschiedliche Werte vergeben. Richterskala heißt die Benotung, die nach oben offen ist. Je höher der Wert, auch Magnitude genannt, desto schwerer das Erdbeben.
Es ist so, dass die großen Erdbeben natürlich die seltensten sind.
Im Schnitt einmal pro Jahr kommt es zu einem gewaltigen Beben der Magnitude 8. Das ist etwa so stark wie das vor wenigen Wochen in Ecuador oder wie vor einem Jahr in Nepal.
So kleine Erdrückler können, glaube ich, schon öfters vorkommen, aber so richtig große wie in Nepal, glaube ich, ganz selten.
Hierzulande muss aber keiner beunruhigt sein.
Deutschland ist kein erdbebengefährdetes Land, sodass eigentlich man sich keine Sorgen machen müsste, wenn man nicht gerade in einem baufälligen Gebäude sich aufhält.
Kleines Gepolter ist aber auch hier nicht ausgeschlossen. Dann könne mal der ein oder andere Dachziegel fallen, sagt der Experte. Seit Aufzeichnung von Daten ist die Stärke aber stets unterhalb von 6 geblieben. Erdbeben vorauszusagen, das klappt kaum.
Das ist so, als ob man einen Sandhaufen hat und wenn man auf diesen Sandhaufen ein Sandkorn nach dem anderen fallen lässt, dann passiert meistens nicht viel. Das Sandkorn kommt oben an und fällt ein bisschen runter. Und wenn man es lang genug macht, wird dieser Sandberg immer steiler und steiler. Und irgendwann wird es einmal ein Sandkorn geben, was dann eine große Sandlawine auslöst. Und so ähnlich ist es bei dem Erdbeben auch. Jeder Tag mehr, mit dem sich die Platten bewegen, setzt die Erde mehr und mehr unter Spannung. Aber welches dann dieses extra kleine Stück Spannung ist, das dann das Erdbeben auslöst, das ist vielleicht auch gar nicht vorhersagbar.
Dass Tiere, wie manchmal behauptet, einen Riecher für bevorstehende Erdbeben hätten, daran glaubt der Seismologe nicht.
Aber Tiere, in diesem Fall Hunde, haben einen Riecher, um verschüttete Erdbebenopfer aufzuspüren. Und gestern ist tatsächlich 2 Wochen nach dem Erdbeben in Ecuador ein Mann noch lebend geborgen worden. Das ist eine gute Nachricht und überhaupt ist die beste Nachricht fürs gesamte Radiosendegebiet vom Kakadu. Deutschland hat keine Erdbeben zu befürchten, die richtige Schäden machen. Wir haben es hier echt gut und nicht nur in Sachen Erdbeben. Und das war's mit dem Kakadu-Infotag. Morgen ist dann Medientag und da geht's um Blogs für Kinder. Hier im Programm machen jetzt die Kollegen von der Tonart weiter. Ich bin Rike und sag fürs Kakadu-Team Tschüss und Bye-Bye. Bis morgen um 3.